Ich möchte euch einladen, um mal aufzustehen, wenn ihr es schafft, und zusammen zu beten. Ja, lieber Vater, deine Liebe ist grenzenlos und auch deine Heiligkeit. Das sehen wir immer wieder beim Gang durch das Alte Testament, was du für ein großer, heiliger, ewiger Gott bist, zu dem sich kein Mensch von sich aus nahen kann, ohne zu zerschmelzen. Und gleichzeitig hast du durch die Jahrtausende der Geschichte hindurch immer wieder Wege gefunden, dass wir Menschen dir nahe kommen konnten durch das Blut. Wir danken dir dafür und bitten dich jetzt um deinen Segen für das Reden, wir für das Zuhören. Amen. Zu Beginn eine persönliche Frage. Also das Thema will ich noch nennen, natürlich Gott am Rand. 2. Mose 33, 7 bis 11, werde ich gleich lesen. Zu Beginn eine persönliche Frage, an welchem Ort fühlst du dich Gott am nächsten? Überlege mal so. Sind vielleicht mehrere Orte? Vielleicht im Wald, auf einer Bank mit schöner Aussicht? Oder vielleicht hast du auch ein spezielles Zimmer in deiner Wohnung, wo du sagst, das ist mein Ort. In einer Kirche, hier oder an einem Ort, in dem du einmal eine tiefe, vielleicht auch emotionale Beziehung hattest. Viele Menschen, die an Gott glauben, mögen solche Orte. Es gibt in Deutschland über 1000 sogenannte Pilgerstätten, die wir kennen sie vor allem aus der katholischen Kirche. Und in ganz Europa vermutet man zwischen 5.000 und 10.000 solcher Orte, zu den Menschen hinpilgern. Manchmal legen sie weite, weite Strecken zurück, weil sie denken, dort wirkt Gott besonders viel. Und vielleicht hat er da auch mal gewirkt und das breitet sich aus, man hört davon und sagt, da will ich auch mal hin. Wobei die meisten christlichen Kirchen lehren, dass Gott nicht an einem Ort stärker gegenwärtig ist als an einem anderen. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Er ist überall gleichzeitig. Und doch erleben halt viele Menschen, dass bestimmte Orte ihnen helfen, sich auf Gott auszurichten. Dort fällt das Gebet vielleicht leichter, Erinnerungen werden wach und man erlebt eine besondere Nähe zu Gott. Auch Israel hatte während der Wüstenwanderung einen solchen Ort, das war das Zelt der Begegnung. Außerhalb des Lagers, dieser 3 bis 5 Millionen Israeliten geschätzt, die aus Ägypten in den Norden, in die Sinai-Wüste geflohen waren. Und um dieses Zelt geht es heute. Ich möchte euch diesen Text gerne lesen aus 2. Mose oder Exodus, je nachdem, wie du das kennst. Exodus, Auszug, 2. Mose 33, 7 bis 11. Mose schlug das Zelt immer weit entfernt vom Lager auf. Er nannte es Zelt der Begegnung. Wer den Herrn befragen wollte, musste das Lager verlassen, um zum Zelt der Begegnung zu kommen. Wenn Mose zum Zelt hinausging, erhob sich das ganze Volk. Jeder trat vor sein Zelt und sie blickten Mose nach, bis er in das Zelt hineinging. Sobald Mose im Zelt war, kam die Wolkensäule herab. Sie stand im Eingang des Zelts, solange Gott mit Mose redete. Wenn das Volk die Wolkensäule im Eingang des Zeltes stehen sah, erhoben sich alle. Sie warfen sich nieder, jeder vor seinem Zelt. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, nicht anders als ein Mensch mit dem anderen redet. Danach kehrte Mose jedes Mal in das Lager zurück, aber Josua, der Sohn des Nun, entfernte sich nie aus dem Zelt. Er war noch jung und diente Mose. Ein besonderer Text, auch ein bisschen geheimnisvoll. Und es ist notwendig, dass wir die Vorgeschichte uns anschauen. Es wurde schon angedeutet von Peter. Eine zerbrochene Beziehung. Unser Abschnitt beginnt davor mit einer Krise. Israel hatte das goldene Kalb gebaut. Während Mose auf dem Sinai Gottes Gebote empfing, wurde das Volk ungeduldig. Sie wollten etwas Sichtbares haben. und deshalb machten sie sich diesen Götzen. Die Folge war verheerend. Die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk wurde dadurch schwer beschädigt. Eine ganz schreckliche Geschichte, wie sie sich zum Teil da gegenseitig umbringen mussten. Etwas, was ich auch nicht verstehe, aber an dem Tag sind mitten aus dem Volk 3000 Menschen gestorben. Das Gericht der Leviten. Und außerdem sandte Gott irgendwie eine Plage, die wird nicht näher beschrieben. Wir sehen da Gottes Heiligkeit auf erschreckende Weise. Später sagt Jesus, ja, er ist dazu gekommen, damit kein Mensch verloren gehen muss. Vielleicht sprechen wir nicht so oft, ich auch, über die Verlorenheit, über die Sünde des Menschen, weil das etwas ist, was uns nicht so liegt, was herausfordert Gottes Heiligkeit. Holy, holy, holy haben wir gesungen. Aber das gehört dazu. Gottes Heiligkeit, Gott will ernst genommen werden. Und das ist die Tragik der heutigen Zeit, dass Gott nicht mehr ernst genommen wird. Man belächelt ihn. Man lässt ihn außerhalb des Lebens. Ursprünglich war der Plan Gottes, ich will mitten unter euch wohnen, so hat er gesagt. Und dann das goldene Kalb, alles, was damit zusammenhängt. Vorher hatte Gott gesagt in 2. Mose 25, sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Nicht am Rand, nicht außerhalb des Lagers, sondern mittendrin, da wollte Gott sein. Aber die Sünde schuf diese Distanz. Und deshalb lesen wir das in der Folge, 2. Mose 33, Mose schlug das Zelt weit entfernt vom Lager auf. Wer Gott begegnen wollte, musste das Lager verlassen und eine ganze Strecke durch die Wüste wandern. Die Begegnung mit Gott hing damals an einem Ort fest. Und das Zelt wurde zu einem sichtbaren Zeichen, Sünde schafft Distanz. Nicht, weil Gott keine Gemeinschaft haben wollte, sondern weil die Schuld des Menschen Nähe erschwert. Deshalb kann kein Mensch einfach so zu Gott kommen, weil die Sünde ihn daran hindert. All das Negative, was wir denken und tun. Jeden Tag erinnerte dieses Zelt am Rand die Menschen daran, eigentlich sollte Gott mitten unter uns wohnen, aber es steht etwas zwischen ihm und zwischen uns. Es ist wichtig, dass wir ein bisschen genauer hinschauen. Dieses Zelt der Begegnung ist nicht die spätere Stiftshütte. Da sind sich die Ausleger nicht so ganz einig, aber von dem Studium, was ich so gemacht habe, gelernt habe und auch wie ich mich da vorbereitet habe, kann ich das nur sagen. Dieses Zelt ist nicht die spätere Stiftshütte, die dann errichtet wurde ab 2. Mose 35 bis 40, denn dieses Zelt der Begegnung, es war wichtig, aber es stand außerhalb des Lagers. Es entstand in einer Krisensituation. Es ist der Ort, an dem Mose Gott begegnet und Gott ihm, und es macht die entstandene Distanz sichtbar. Die spätere Stiftshütte dagegen, es gibt sie mittlerweile als Playmobil, wisst ihr das? Für die Eltern oder Großeltern. Tolles Modell, ich habe ja auch so ein Modell von einem Modellbauer noch errichtet, das ist 4.000 Euro wert etwa, wir haben es mal errechnet. Ganz filigran, das habe ich immer dabei, wenn wir so jedes zweite Jahr mit den BU-Kindern über die Stiftshütte sprechen. Jetzt kann man es sich nach Hause holen, ich weiß gar nicht, was es kostet, aber so für ein Weihnachts-Geburtstagsgeschenk vielleicht gut geeignet. Schaut mal im Internet, ich glaube Playmobil, das war der Werbeblock. Diese spätere Stiftshütte, die steht mitten im Lager und wird nach Gottes Anweisungen gebaut. Sie enthält die Bundeslade, Priesterdienst und Opfer und diesen genauen Weg, wie man zu Gott eben kommen kann, zum Allerheiligsten. Da ist Blut, Lämmer, auch schrecklich für uns, aber ohne Blut kann und konnte kein Mensch sich Gott nähern. Gott zeigt dann später, er wohnt wieder unter seinem Volk, obwohl er erst sagt, ich gehe nicht mit euch, ich müsste euch vernichten. Aber Mose, dieser Mann, der so eintritt wie Jesus später für sein Volk, er schafft so viel durch seine Gebete. Das erste Zelt sagt, da ist Distanz. Die Stiftshütte sagt, Gott schafft einen Weg zurück in seine Nähe. Schon hier erkennen wir etwas von der guten Nachricht, dass Gott sein Volk nicht aufgibt, dass er Wege zurücksucht in die Gemeinschaft. Und überlegt mal, so alt ihr seid, wie viele Jahrzehnte jeder von uns so alt ist, wie viele Gründe hätte Gott gehabt, zu uns persönlich oder zu Deutschland oder zu dieser Welt zu sagen, jetzt reicht's aber. Wir hätten schon lange gesagt, jetzt reicht's. Bei 370 Millionen verfolgten Christen und anderen, was passiert da? Vor 10 Jahren oder so habe ich mal gepredigt und habe ich gesagt, weltweit gibt es etwa 200 Millionen Menschen, die verfolgt werden. Jetzt höre ich die Zahlen von Open Doors von über 370 Millionen, glaube ich. Was passiert da weltweit? Und Gott hat immer noch Geduld. Gott entscheidet selbst, wo er sich offenbart. Sobald Mose das Zelt betritt, kommt die Wolkensäule herab und bleibt am Eingang stehen. Obwohl wir nirgendwo sehen, dass Gott gesagt hätte, baut dieses Zelt da außerhalb des Lagers, hat Gott sich dazugestellt irgendwie und hat mit seiner Herrlichkeit gezeigt, ja, hier begegne ich Mose und dem Volk. Die Wolkensäule war da, solange Mose mit ihm sprach, und es macht deutlich, Gottes Gegenwart lässt sich nicht erzwingen. Nicht durch Gebäude, durch Liturgie oder Predigt, nicht durch Musik oder Technik. Wir können Gottesdienste vorbereiten, beten und singen, aber echte Gottesbegegnung bleibt immer ein Geschenk. Gott ist hier, ja. Aber dass er unsere Herzen wirklich anspricht, dass eine Resonanz stattfindet, das ist ein Geschenk. Wir können sagen, ich bin offen für dich. Herr, offenbare dich, zeige dich mir. Aber es ist sehr unterschiedlich, wie wir das erleben. Gott ist nicht verfügbar, aber er ist zugänglich. Und jetzt schaut dieses Volk Mose hinterher, immer wenn er rausging, diese Wanderung zu dem Zelt unternahm. Da stand das ganze Volk auf, jeder trat vor sein Zelt und schaute Mose nach. Wir können vermuten, es gibt keinen direkten Hinweis, nach dem goldenen Kalb gab es entscheidende Fragen. Wird Gott uns weiter begleiten? Und wird er uns noch vergeben? Oder war es das jetzt? Sind wir allein ausgeliefert hier in der Wüste? Mose trug diese Fragen stellvertretend vor Gott. Und wenn er zurückkehrte, brachte er Gottes Antwort mit. Weisung, Hoffnung, Korrektur, auch Leitung. Und so schauten sie ihm nach und sie wussten, hier begegnet ein Mensch dem lebendigen Gott stellvertretend für uns. Und so standen sie auf, aus Respekt vor Mose und aus Ehrfurcht vor Gott. Wie gesagt, man kann das kaum verstehen, dass denn Menschen sterben, aber es zeigt diese Heiligkeit Gottes. Und ich glaube, das hat das Volk gebraucht, dieses 3 bis 5 Millionen große Volk. Wir können es nur stehen lassen. Wir kommen zu einem nächsten. Die Bedeutung körperlicher Anbetung. Das heißt, sie warfen sich nieder, jeder vor seinem Zelt. Der Körper brachte zum Ausdruck, was das Herz empfand. Es waren damals auch Gesten, ähnlich wie wir heute uns die Hand geben oder uns mal drücken zur Begrüßung. Sie standen auf, sie knieten, sie verneigten sich, sie fielen auf ihr Angesicht. Uns fällt das oft schwer, gerade in unserer freikirchlichen Tradition, weil wir oft nicht gelernt haben, Gott auch mit unserem Körper anzubeten. Das Einzige, was ich gelernt habe im Konfirmandenunterricht war, wir sollen die Hände falten, wisst ihr wieso? Damit man keinen Unfug anrichtet. Und man soll die Augen schließen, wieso? Damit man nicht abgelenkt ist und überall hinguckt. Aber im Hinblick auf Gott, Hände fallen steht ja gar nirgendwo in der Bibel. Im Hinblick auf Gott, die Hände erheben, knien, sich verneigen, auf das Angesicht fallen, vor Gott stehen. Das ist völlig anderes als dieses Anerzogene. Natürlich macht keine Körperhaltung einen Menschen geistlich, überhaupt nicht. Aber manchmal hilft der Körper der Seele wieder auf die Beine. Wer sich hinkniet, ich mache das öfters in der stillen Zeit morgens, der bekennt, du bist größer als ich. Wer die Hände hebt, sagt, ich gebe dir die Ehre und ich empfange etwas von dir. Wer sich verneigt, bekennt, du bist mein Erlöser und vor allem auch mein Herr, der Leiter meines Lebens. Merkt ihr, wie arm wir geworden sind? Ich sage das sehr selbstkritisch. Vielleicht dürfen wir neu entdecken, dass Anbetung nicht nur im Kopf stattfindet. Vielleicht probierst du das mal für dich aus, wann welche Haltung am besten zu dir passt. Wenn du Jesus bittest, dass du die Hände aufhebst und wenn du ihn ehrst, dass du vielleicht ihn so ehrst. Ihr könnt es gut lernen von den Fußballspielen jetzt, wenn ihr seht, die Begeisterung und dieser Enthusiasmus und wie die Hände hochgehen, da denke ich immer, ja, ja, genauso möchte ich Jesus anbeten. So wie es zu mir passt. Von Angesicht zu Angesicht. Ein ganz erstaunlicher Vers hier. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mensch mit seinem Freund redet. Das bedeutet nicht, dass Mose Gott vollständig sah, natürlich nicht. An anderer Stelle macht die Bibel deutlich, dass kein Mensch Gottes Herrlichkeit sehen kann. Aber es beschreibt die Qualität dieser Beziehung, dieser direkte Austausch, Reden und Hinhören, diese Nähe, das Vertrautsein miteinander. Gott sprach mit Mose, wie man mit einem Freund spricht. Vielleicht hilft dieses eine Bild, was wir zurzeit in aller Stärke zu spüren bekommen. Wir spüren die Sonne. Wir sehen ihr Licht, wir genießen ihre Wärme, klagen auch ein bisschen über die Hitze. Aber wir können nicht ungeschützt direkt in sie hineinschauen, ohne Sonnenbrille, ohne irgendeinen Schutz. Vielleicht 1, 2, 3 Sekunden, aber dann, wir würden blind, würden wir das aushalten müssen. So war es bei Mose. Er erlebte die Gottesnähe auf einzigartige Weise, nicht vollständig, aber außergewöhnlich direkt. Darin lag seine Besonderheit. Er kannte nicht nur Gottes Taten, Mose kannte das Herz Gottes. Und das möchte ich auch. Ich möchte sehen, lieber Vater, lieber Jesus und lieber Geist Gottes, wo das Herz schlägt heute für uns Menschen, für Neunkirchen, für alle Dörfer, für die Orte, wo wir leben, wo wir arbeiten. Wo schlägt dein Herz? Ich möchte dein Herz erkennen, auch für mein Leben. Wie denkst du über mein Herz, über mein Leben? Welche Sicht hast du, welche Perspektive hast du über mein Leben mit allen Begrenzungen, die da sind? Und dann kommt Gottes Sehnsucht nach Nähe. Wer den größeren Zusammenhang betrachtet, erkennt, die Hauptaussage dieses Abschnittes vom Zelt der Begegnung Gott am Rand ist gar nicht Distanz, es ist Gottes Sehnsucht nach Nähe. Ja, das Zelt steht außerhalb des Lagers, ja, die Sünde hat Trennung geschaffen, aber Gott spricht trotzdem, Gott erscheint trotzdem und er begegnet Mose trotzdem. Er sucht weiterhin Gemeinschaft, das zieht sich durch die ganze Bibel und die Eltern verstehen das unter uns. Ich habe es zwar mal gehört, das hat mich genervt. Wenn du das tust, hat dich Mama nicht mehr lieb. Kennt ihr das, solche Sätze? Schrecklich. Nein, gerade weil wir Kinder lieb haben, halten wir ihre Hand an der roten Ampel und wollen sie bewahren, irgendwo hinzulaufen, was schrecklich für sie wäre. Und so sucht Gott weiter in Gemeinschaft. Das zieht sich durch die ganze Bibel. Er sagt trotzdem. Im Garten Eden sucht Gott den Menschen. Bei Abraham sucht Gott den Menschen, bei Mose sucht Gott den Menschen, in der Stiftshütte sucht Gott den Menschen, auch im Tempel später, der nach dem Vorbild der Stiftshütte nur viel größer gebaut wurde, sucht Gott den Menschen und schließlich kommt Gott in Jesus selbst zu uns. Was für ein Wunder. Und so wird Jesus zu Gottes endgültigem Weg zurück in die Mitte. Weder das Zelt der Begegnung noch die Stiftshütte waren das Ende der Geschichte. Sie waren ein Hinweis auf das, was kommen sollte. Eines Tages würde Gott selbst erscheinen. Nicht in einer Wolkensäule, nicht verborgen hinter Vorhängen, sondern als Mensch. Johannes schreibt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wörtlich kann man hier übersetzen, er zeltete unter uns. Das heißt vorübergehend, dann ging er wieder. Gott schlägt sein Zelt mitten unter den Menschen auf, nicht außerhalb des Lagers, mitten hinein. Und so wird Jesus der endgültige Ort der Begegnung mit Gott. Wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Wer ihm begegnet, begegnet dem Vater. Am Kreuz trägt Jesus schließlich die ganze Distanz der Sünde. Er stirbt sogar außerhalb der Stadtmauern, dort, wo Ausgeschlossene sterben, damit wir hineinkommen können. Was für ein Wunder. Damit Gottes ursprünglicher Plan Wirklichkeit wird, ich will mitten unter ihnen wohnen. Denk doch an die Offenbarung, siehe das Zelt Gottes mitten unter den Menschen, heißt es dort. Und dann kommt Josua. Am Ende dieses Abschnitts steht ein kurzer Satz, den man so ganz leicht überliest. Josua entfernte sich nie aus dem Zelt. Mose kehrt ins Lager zurück, Josua bleibt. Die Bibel sagt nicht, warum, aber sie gibt dann so ein paar Hinweise. Wir können uns Gedanken darüber machen. Josua liebte Gottes Gegenwart. Er wollte dort sein, wo Gott war. Er war nicht nur an Gottes Wundern und Taten interessiert, nicht nur an Gottes Macht und an seiner Hilfe, sondern an Gott selbst. Was für ein Vorbild. Viele Menschen suchen Gottes Segen. Ja, und in Notzeiten sind die Kirchen oft besonders voll. Josua suchte Gottes Nähe. Das ist das Wesentliche des Glaubens. Josua wurde vorbereitet. Im Text heißt es, er war der Diener Moses. Und wenn wir am Ende seines Lebens nachschauen in Josua, heißt es, Josua war der Diener Gottes. Er war nicht ein Leben lang der Diener Moses. Das war nötig für die Zeit der Ausbildung. Das waren etliche Jahre. Aber später ist er selbst losgelaufen. Und als Gott ihm diese Stütze Mose nahm, er hatte Angst, Josua 1, er kennt das. Fürchte dich nicht, sagt Gott mehrfach zu ihm. Aber dann lief er los unter Gottes Leitung in völliger Freiheit, aber völliger Bindung an Gott. Und dort hat er sich ausgezeichnet dann als der Diener Gottes. Aber hier sind wir noch in der Vorbereitung. Geistliche Leiter entstehen, wie wir wissen, nicht über Nacht. Gott hat Josua lange, lange trainiert, wie Mose 40 Jahre in der Wüste. Gott hat Josua zum Beispiel trainiert beim Kampf gegen Amalek. Vielleicht erinnert euch an diese Geschichte, die man auch in der Kinderstunde immer gern erzählt, wo ihm die Arme durch das Hochhalten unglaublich schmerzten. Und sein Kollege war auch mit dabei. Aber er wusste, wenn ich die sinken lasse, probiert das mal so 10 Minuten, wenn man schon mal über Kopf arbeitet, Lampen reindreht oder was auch immer und schraubt, oh, irgendwann muss man runter. Und das heißt ja dort, solange sie die Hände hochhielten, siegte das Volk. Oh, ich glaube, der hatte Muskelkater am nächsten Tag. Und er konnte fast nicht mehr, musste ab und zu wahrscheinlich doch kurz die Arme ausruhen. Und sie wurden ihm ja auch gestützt. Also das ist nochmal eine Predigt für sich, ein tolles Bild. Manchmal erspart uns Gott in seiner liebevollen Ausbildung auch nicht den starken Seelenschmerz. Ich habe das immer wieder erlebt, seitdem ich am 1. März 1991 mit meiner Frau in Gottes Ausbildung einstieg, damals an der Freien Theologischen Fachschule. Heute kann ich dankbar bekennen, dass Gott die seelischen Wunden, die auch danach noch kamen, auch in Aschers Leben, was gab es da für Schmerzen manchmal in der Seele? Und ihr kennt das, glaube ich, auch. Oft auch durch Christen. Heute kann ich dankbar bekennen, dass Gott die seelischen Wunden geheilt hat, auch wenn es manchmal Wochen oder Monate dauerte. Manches dauert Jahre. Und nicht nur einmal durfte ich erleben auf der anderen Seite. Gott hat diese Dinge, die passiert sind, das hat keiner geplant gehabt, aber das hat mir so wehgetan in der Seele. Aber er hat diese Dinge gebraucht dazu, dass ich näher zu ihm kam. Und dass ich in seiner Spur geblieben bin, dass ich nicht so ein Überflieger geworden bin, sondern jemand, der täglich wusste, Jesus, ich brauche dich, ohne dich geht hier gar nichts. So wurde Josua auch auf dem Sinai vorbereitet, im Zelt der Begegnung. Und dort lernte er, was später entscheidend sein würde, Nähe zu Gott, auf Gott hören und auf Gott vertrauen. Josua wurde durch die Nähe zu Mose geprägt und noch mehr durch die Nähe zu Gott. Und so setzt er einen entscheidenden Kontrast. Der Zusammenhang macht das besonders deutlich. Gerade hatte das Volk das goldene Kalb angebetet. Viele haben sich innerlich von Gott entfernt. Und mitten in diese Situation hinein, wo das Zelt außerhalb des Lagers stand, heißt es, er blieb dort. Mose ging, aber er blieb dort. Und er sagt mit seinem Leben, ich möchte dort bleiben, wo Gott ist. Wenn du außerhalb des, wenn das Zelt außerhalb steht, dann gehe ich dorthin, weil dort ist Gott. Was für eine Entscheidung. Wo wohnst du geistlich? Vielleicht liegt hier die wichtigste Frage für uns. Josua machte den Ort der Gottesbegegnung nicht nur zu einem Besuchsort, er machte ihn für eine lange Zeit zu seinem Zuhause. Besuche ich Gott nur gelegentlich oder lebe ich wirklich in seinem Angesicht? Egal wo ich bin, wo ich einkaufe, wo ich arbeite, wo ich Freizeit erlebe, lebe ich in seiner Nähe? Prägt seine Gegenwart meinen Alltag? Das zeigt uns Josua. Geistliches Wachstum entsteht nicht durch einzelne besondere Momente, sondern durch die beständige Nähe, wie später Jesus das sagt. Ohne den Vater tue ich nichts. Diese drückt sich andersherum auch darin aus, dass ich nicht nur den Kopf suche, sondern auch den Leib. Damit meine ich, dass Christsein und für sich bleiben ein Widerspruch ist. Der Kopf ist ja nicht vom Körper zu trennen. Andere Christen und die Gemeinde bilden mit mir gemeinsam den sichtbaren Körper von Jesus. Gemeinschaft ist manchmal anstrengend, aber segensreich, weil wir einander brauchen. Deshalb heißt unser Motto Gott begegnen, verändert leben und gemeinsam auf dem Weg sein. Das ist uns wichtig als Gemeinde. Und wir arbeiten daran, dass diese Gemeinschaft intensiv ist und bleibt und intensiver wird im Miteinander, in der Kommunikation. Und ich freue mich auf die Gemeindefreizeit, wo wir das auch erleben. Heute Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Ich bin fast am Ende. Jesus sagt es ja in Johannes 4, die wahren Anbeter werden den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, wir brauchen keinen besonderen Berg, auch wenn es Orte gibt, wo wir uns Gott nahe fühlen. Keine besondere Stadt, keinen besonderen Tempel, keine Pilgerstätte. Durch Jesus haben wir jederzeit Zugang zum Vater, weil er in uns wohnt. Und gleichzeitig ist es gut, wenn wir Zeiten und Orte haben, an denen wir bewusst seine Nähe suchen. Nicht, weil Gott dort gegenwärtiger wäre, sondern weil wir dort oft aufmerksamer sind für seine Gegenwart. Am Anfang habe ich gefragt, wo ist dein Ort der Gottesbegegnung? Wir haben gesehen, wie Gott durch das sündige Verhalten des Volkes im wahrsten Sinn des Wortes nur am Rand im Zelt der Begegnung seinen Platz fand. Er war da mit seiner Präsenz, aber Gottes Ziel war es, in die Mitte zu kommen. Das hat ihm nicht gereicht. Gott wollte das nicht. Er wollte in die Mitte hinein. Und zum Schluss möchte ich andersherum fragen, bist du bereit, wie Josua zu werden? Nicht nur jemand, der Gottes Wirken bestaunt, sondern jemand, der seine Nähe sucht. Nicht nur jemand, der gelegentlich ins Zelt kommt, sondern jemand, der bleiben möchte. Nicht nur jemand, der ab und zu rauskommt, um Gott um Rat zu fragen, sondern der eben wie Jesus nichts ohne den Vater tut. Die Geschichte aus 2. Mose 33 erzählt von einem Gott, der Nähe sucht. Von einem Gott, dessen Herz nicht Distanz ist, der trotz der Sünde Wege zur Gemeinschaft schafft. Und der Weg führt von der Wolkensäule zur Stiftshütte, von der Stiftshütte zu Jesus und von Jesus zu uns. Der größte Ort der Gottesbegegnung ist heute kein Zelt, kein Tempel, keine Pilgerstätte. Der größte Ort der Begegnung ist die Gemeinschaft mit Jesus auf vielfältige Weise. Gott spricht heute dieselbe Einladung an dich aus, die Josua angenommen hat. Bleib noch ein wenig. Geh nicht gleich wieder. Bleib in meiner Nähe, denn ich wohne in dir. Amen.